Willkommen im Waschsalon, Folge 163 und auch zugleich die letzte Folge 2023. Ja, we made it. We are out of the woods. Wir sind aus dem Wald. Robin aus dem Wald. Also ich zurück von meinem Roadtrip nach Stuttgart, beziehungsweise genauer gesagt nach Böblingen, wo ich meine Missouri-Post dann endlich abgeholt habe. 5 Kartons, aber tja, inhaltlich war das doch deutlich weniger eine Art zweites Weihnachten als aus den anderen Jahren gewohnt. Ich hatte das ja erwähnt im Reisetagebuch oder vielmehr danach. Wenige Tage vor meinem Rückflug aus Missouri war ich einmal im Verhältnis überschaubaren Giveaway-Lager und habe da dann noch ein paar Sachen mitgenommen. Ja, das ist sicher auf ganz hohem Niveau, aber unterstreicht natürlich, wie sehr ich da in den Jahren zuvor verwöhnt worden bin. So war jetzt in diesen Kartons in erster Linie Einkäufe, unter anderem, jetzt bitte hinhören, eine Cap mit einem Camouflage-Schirm, eine Mizzou-Cap. Die hatte jemand von euch bei mir bestellt. Ich meine über eine Insta-Mail. Aber so wie ne, der Zettel an meinem Spiegel. Du heißt Andreas, erst die Hose, dann die Schuhe. Glaub doch nicht, dass ich noch weiß, wer das war. Also ich bitte um entsprechende Gedächtnisstütze und Kontaktaufnahme. Mütze ist jetzt in Amoy. Stichwort Weihnachtsbescherung, Weihnachtsüberraschung, die diese Kartons jetzt ja weniger waren. Auch das haben wir hinter uns gebracht. Ihr habt es gehört die letzten Wochen, mir persönlich ist das jetzt weniger wichtig, aber ich kann den Punschbudenzauber ja verstehen. Ist ja alles nicht so ganz einfach dieser Tage und da freut man sich über positive Geschichten und Ereignisse. Deshalb blenden einige vielleicht auch ganz bewusst den Ort des damaligen Geschehens aus, nicht? Und konzentrieren sich auf die positiv erinnerungswürdigen Dinge. Jungfrau Maria. Kein Beziehungsstress. Unbefleckte Empfängnis. Heutzutage ja alles möglich. Deshalb, das eigentliche Wunder an dieser Geschichte ist doch, Maria und Josef haben sofort einen Krippenplatz gehabt. Also das ist ja nun wirklich aus der Welt der Wunder, ne? Den Menschen ein Wohlgefallen. Hosianna. Und wenn ich den ganzen besinnlichen Rummel richtig verstanden habe, ist ja nur auch wieder vorbei mit Nächstenliebe und Barmherzigkeit, ne? Also 3 Tage, das muss ja nur auch reichen im Jahr. Oder habe ich das falsch verstanden? Also wenn, dann verstehe ich das ganz Gehampel ja ehrlich gesagt noch viel weniger. Naja, das mag in diesem Jahr auch daran liegen, dass im Dezember in Sachen Gesundheit aus dem Freundes- und Bekanntenkreis gleich reihenweise schlechte bis sehr schlechte Nachrichten kamen. Also Weihnachten im Krankenhaus im künstlichen Koma oder das Highlight meiner Weihnachtstage war die Entfernung meines Krebsgeschwürs. Das lässt einen ja dann sowieso schon mal schlechte Laune bekommen und diesen ganzen Weihnachtsgeschichten, naja. Kam dann noch dazu, dass 2 Tage vor Weihnachten mein Lieblingsonkel verstorben ist und insofern, ja, im Waschsalon war Weihnachten, ja, war. Aber muss ich natürlich auch nicht jedem auf die Nase binden, so wie ich mit Weihnachten in Ruhe gelassen werden möchte, möchtet ihr mit meinem Grinch in Ruhe gelassen werden. Ich fing an mit, wir sind aus dem Wald, wir sind out of the woods. Der Wald, wenn nicht gar Dschungel, ne? Mit Namen Jahr 2023, den haben wir jetzt auch schon fast hinter uns gelassen. Das ist Silvester, 4:15. Draußen ist auch schon wieder Krawall und Remi-Demi, also in Vorbereitung auf die kurz bevorstehende Silvesternacht. Apropos Silvesternacht, Bildungsauftrag. Silvester mit I, ne? Mit Y ist das ein Schauspieler oder die Miezekatze. In Vorbereitung auf die Nacht, da wird hier schon seit Tagen rumgeböllert und seit einigen Stunden ist hier auch schon richtig was los. Ja, da bin ich ja auch raus, ne? Raketen, das kann ich ja noch nachvollziehen. Hübsch bunte Lichter am Himmel, aber alles andere, das ist schon lange, lange nicht mehr meine Abteilung. Getreu dem Motto Bang for the Buck ist mir das Geld da auch zu schade. Aber ihr wisst ja, Geschmack und so. Ich hoffe nur, dass die hier unmittelbar vor uns in der Sackgasse jetzt nicht wieder versuchen, den D-Day mit dem Gazastreifen zu vereinen. Das finden nicht nur ich, meine Frau, sondern vor allem auch unsere Katzen weniger spannend. So, nun aber genug gepöbelt. 5 Minuten müssen reichen. Wenn man dem Podcast Analytics Glauben schenken darf, schalten nach den ersten 55 Sekunden sowieso die ersten 10% wieder ab. Warum diese Menschen dann überhaupt hier reinzappen, ist mir nicht so ganz klar. Hoffen die, dass ich plötzlich mit einer glockenhellen Stimme bayerisch rede oder gar die dunkle Seite des Mondes lobpreise, nur weil die ihren dusseligen Bowl gewonnen haben? Man weiß es nicht. Widmen wir uns deshalb lieber einem anderen jahreszeitlichen Brauch. Es ist der letzte Tag im Jahr, genau, dem Jahresrückblick. Genauer gesagt, dem Waschsalon-Jahresrückblick. Also, weniger Fußball, weniger küssende Funktionäre, weniger Messi in Miami, weniger Politik, weniger Weltgeschehen. Heißt ja ganz bewusst a Jogwashers View. Meine Sicht auf die Dinge. Dazu habe ich mir mal die Themen des Waschsalons im zurückliegenden Jahr angeguckt, auch Zahlen und als da sind wir dabei, Gedächtnisstütze, Fotos aus dem Jahr, dann alles in einen Topf geworfen, auf Kurzwäsche gestellt und da ist es, ne? Der Jahresrückblick. Wie üblich in diesen heiligen oder vielmehr unheiligen Hallen, völlig subjektiv, ohne Anspruch auf irgendwas. Oder anders ausgedrückt, es ist ja, wie es ist. Nun los. Der Januar fing im Waschsalon mit einem, ja, eher ernsten Thema an. The Pinky and the Brain. Die Gefahren rund um Gehirnerschütterung im American Football. Und gesundheitlich gab es in der NFL am 2. Januar auch gleich einen erschreckenden Moment. Der Bills Safety Damar Hamlin erleidet während des Spiels gegen die Cincinnati Bengals auf dem Spielfeld einen Herzstillstand. Da sind wir dabei spätweihnachtlichen Wundern. 9 Monate später steht er wieder für die Bills auf dem Feld. Am 9. Januar mein erstes Football-Highlight des neuen Jahres. National Championship Game im College Football. TCU, Texas Christian University, Horned Frogs. Die haben in einem punktereichen Halbfinale die Michigan Wolverines mit 51-45 besiegen können. Und auf der anderen Seite des Balls Georgia Bulldogs. Die waren bis zu ihrem Halbfinale in relativ ruhigem Fahrwasser durch die Saison gekommen. Lediglich am 1.10.22 war man in etwas rauere See geraten, als die Bulldogs zu Besuch bei den, genau, Missouri Tigers waren und bis zur Mitte des 4. Viertels brauchten, um sich endgültig durchsetzen zu können. Das Spiel war einer meiner 2022 Highlights. Ich durfte das Spiel bei fast voller Hütte und großartiger Stimmung im Stadion aus nächster Nähe, also der Missouri Sideline, miterleben. Anders als in dem legendären Budweiser-Commercial mit den Fröschen kam im Finale dann aber nicht viel Gegenwind von den Lila Fröschen aus Fort Worth, Texas, nämlich TCU. Die georgianischen Bulldoggen gewannen 54 zu 7. Zu dem Zeitpunkt sollte noch keiner ahnen, wie langfristig dieser einseitige Championship-Game nachwirken sollte, denn das ist ja, ich sag mal, der Vorbote gewesen für das, was die College Football Interessierten unter euch letzte Nacht erleben durften. Deswegen ist Florida State nicht in die Playoffs gekommen, weil man gesagt hat, Mensch, die sind nicht aufgrund Verletzungen mit Quarterback und so nicht so spielstark. Wir wollen nicht wieder so etwas Einseitiges haben wie im letzten Jahr im Finale und das jetzt nicht schon im Halbfinale. Aber dazu komme ich noch, beziehungsweise das wird natürlich Teil meines College-Jahresrückblickes. Am 1. Februar, wenn die Gondeln Trauer tragen, tritt Tom Brady als aktiver Football zurück. Zum zweiten Mal. Im Februar 2022 war er schon mal zurückgetreten, nur um dann eine weitere Saison mit den Tampa Bay Bucks zu bewältigen. Den erneuten Rücktritt verkündet er in einem Video irgendwo an einem Strand. Florida, ne? Dieses Video wurde zwecks sofortiger Heiligsprechung als zukünftiger Wallfahrtsort umgehend genauestens analysiert. Und als Ergebnis davon tauchten kurz darauf bei Handy Tütchen, nein, nicht bei Handy, bei eBay Tütchen mit dem Sand auf. Sand, auf dem er bei der Aufnahme angeblich gestanden hat. Ja, so wurde aus Du wolle ne Rose kaufen, neuerdings Strandsand gefälligt. Naja, Collector's Item. Hier hat mal der Ziegenpeter gestanden. Am 3. Februar gaben sich Carsten Spengemann, Roman Motzkus, Mike Stiefelhagen und meiner einer live im Kent Club hier in Hamburg einstellig ein. Eine für mich neue Erfahrung, mal sozusagen auch in Gesichter sprechen zu dürfen, nicht immer nur in ein Mikrofon. Vor allem neue Erfahrung, weil ich mich im Anschluss persönlich mit euch unterhalten durfte. Schönen Gruß in diesem Zusammenhang an die Gruppe aus der ersten Reihe, die den Abend mal so richtig feuchtfröhlich gefeiert haben. Das hat Roman auch mal zu einem Ordnungsruf veranlasst. Der Abend lässt sich im Pille-Archiv nachhören, Stichwort Leckmuschel. Weniger erfreulich musste ich an dem Abend oder als Folge von dem Abend die schmerzhafte Erfahrung machen, dass Championship-Ringe nach 20 Jahren einlaufen können. Denn den nächsten Tag hat man mir diesen Ring unter Vollnarkose mit der Feuerwehr und der ärztlichen Aufsicht vom Finger abgeflext. Alles weitere dazu kann man nachhören in der Waschsalon-Folge vom 9. Februar 2022. Am 12. Februar treffen im Super Bowl die Kansas City Chiefs und Philadelphia Eagles aufeinander. Obi-Wan Mahomi kann sich da noch einmal über Ballempfänger mit Händen erfreuen und die Chiefs besiegen die Adler 38-35. Ja, zusammenfassend zu dem Super Bowl kann man sagen, es war Holding, streng genommen. Es ist ja, wie es ist. Wir sind immer noch im Februar, als Josh Harris das Hauptquartier der Washington Commanders und das FedEx Field besichtigt. Beides Einrichtungen, die in mehreren Kategorien zu den Schlusslichtern der NFL gehören. Die Franchise hatte mehr als 2 Jahrzehnte unter Owner Dan Snyder geschwächelt. Aber das interessierte den nicht wirklich. Der sagt, ja, nicht du wolle Sand kaufen, nicht du wolle eine Rose kaufen, du wolle Commanders kaufen. Bitte 7 Milliarden Dollar. Dabei waren die Ergebnisse auf dem Spielfeld leider auch ganz dicht bei an dem Zustand der Commanders-Einrichtung insgesamt. Jetzt werdet ihr sagen, Josh Harris? Wer? Harris, 58 Jahre alt, soll laut Schätzung des Wirtschaftsinformationsdienst Bloomberg über ein Privatvermögen von rund 9 Milliarden Dollar verfügen. Damit steht er auf Platz 263 der reichsten Menschen der Welt. Der Besitz unserer Anteile an Sport- und Unterhaltungsunternehmen, wie zum Beispiel dem NBA-Team Philadelphia 76ers und dem NHL-Team New Jersey Devils. Das Ganze über seine Firma Harris Blitzer Sports and Entertainment. Harris wurde in dem Ort Chevy Chase, Maryland, geboren, was erklären könnte, warum die Commanders für sein Portfolio interessant sein könnte. Homegrown und so. Inmitten dieses möglichen Vorstoßes oder eines möglichen Vorstoßes, Snyder, der Gegenstand zu dem Zeitpunkt mehrerer Untersuchungen durch die NFL ist, der hatte zu dem Zeitpunkt gute Chancen, von seinen Miteigentümern gefeuert zu werden. Also die NFL hat ihn sozusagen entlassen. Denn es ist draußen mitgeknallt, da kannst du dich dran freuen. Es wurde klar, der Typ ist unhaltbar. Was da bei der Untersuchung so rauskam, seit dem Kauf des Teams durch Snyder vor der Saison 1999 bis zu Harris erster Zeit als Mehrheitseigentümer, ja, auch sportlich lief es da bei den Commanders nicht so erfreulich, die erreichten nur 6-mal die Playoffs. Der Amazon-Gründer Jeff Bezos, der hatte kein Angebot abgegeben. Da war ja auch schon kolportiert worden, die Sache ist in trockenen Tüchern, demnächst kann man die Commanders bei Amazon bestellen oder so ähnlich. Der Eigentümer der Houston Rockets, Tillman Fereda, der hat gesagt, ja, ich wäre interessiert, aber mein Höchstgebot liegt bei 5,6 Milliarden. Der Kanadier Steve Apostopoulos, der nach Ansicht der Snyder nahestehenden Person wirklich ein echter Bieter war, der legte ein Angebot vor auf über 6 Milliarden, wobei sich die Fachleute fragten, wie will der das gegenfinanzieren? Das angegebliche 7 Milliarden Angebot des ehemaligen Duke Basketballspielers Brian Davis, ja, das wurde gleich in die Kategorie Fantasie eingeordnet. Front Office Sports berichtete im März letzten Jahres, dass Harris damit der einzig legitime Bieter sei und dass er immer noch genügend Geldmittel durch viele Kommanditisten zusammenschusterte, um Snyders niedrigsten Verkaufspreis zu erreichen, der immer noch ein Weltrekord für eine Sport-Franchise darstellt. 6,05 Milliarden. Harris sagte später im September gegenüber Front Office Sports, das war ein harter Deal. Es war sehr stressig. Er musste eine Gruppe von 20 Investoren zusammenstellen, um so das nötige Kapital zu beschaffen und dann die NFL davon überzeugen, dass sie gute und bessere Verwalter als Snyder sein würden. Also ein im Verhältnis kompliziertes Geschäft. Aber der Reihe nach, eben noch besichtigt. Im April wurde dann eine vorläufige Einigung erzielt, die einen Monat später, im Mai, dann sogar endgültig wurde. Und Ende Juli stimmten die Eigentümer Harris zu. Der hatte mittlerweile 1,8 Milliarden von seinen Bargeldkonten auf ein entsprechendes Unterkonto bei der NFL überwiesen. Ich wiederhole nochmal, 1,8 Milliarden Dollar von seinen Bargeldkonten. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Genau, das musste er machen, weil die NFL gefordert hatte, pass mal auf, die Liquiditätsrate für so ein NFL-Team, die liegt bei 30% des Kaufpreises, also show me the money. Das restliche Geld stammte von besagten 20 Kommanditisten, darunter der Mitbegründer des Industrieunternehmens Mitchell Rails, die NBA-Legende Magic Johnson und der Geschäftsführer einer Sicherheitsfirma Mark Ain. Front Office Sports berichtete zunächst, dass der neue Eigentümer wahrscheinlich vorsichtig vorgehen würde. Also nicht gleich alles auf links drehen und ab nächster Woche spielen wir jetzt in Lila. Da das Trainingslager der Commanders bereits wenige Tage nach der Übernahme der Mannschaft begann, wollte der neue Eigentümer Harris weder das Management noch den Coaching-Staff aufmischen. Er hatte nach dem Kauf beispielsweise der New Jersey Devils oder der Basketballer der 76ers keine überstürzten Änderungen vorgenommen. Er sagte selber, der Prozess beginnt eigentlich erst am 8. Januar. Das wäre der Tag nach dem letzten regulären Saisonspiel der Commanders in dieser laufenden Saison. In der NFL auch gerne als schwarzer Montag bezeichnet. Da wird viel personelle Veränderungen vorgenommen. Und es ist ja leider, wie es ist. Washington ist bereits aus der Postseason raus. Also man kann schon sagen, da ist die Saison für die Kameraden vorbei. Und momentan sieht es ja eher danach aus, dass der aktuelle Head Coach Ron Rivera dann entlassen wird und dann auch weitere Spuren von Snyders Eignerschaft sich verändern könnten. Sprich Anstellungen im Office-Bereich etc. Da wird sicherlich einiges passieren. Und es ist ja insgesamt auch jede Menge Arbeit nötig. Im Laufe von Snyders Amtszeit sanken zum Beispiel die Einnahmen seines Teams auf den letzten Platz unter den 32 NFL-Vereinen. Und auch Harris macht das Ganze ja nicht nur aus for the love of the game, der möchte damit Geld verdienen. Das Team hat sich, also die Commanders, begannen sich zunächst im Mittelfeld der Liga zu bewegen, als das FedEx Field in die Jahre kam und dann Snyder weiterhin von schlechter Presse umgeben war. Und damit geht der Harris in seinem Investorenprospekt oder ging der Harris in seinem Investorenprospekt auch ganz offen um. So nach dem Motto, Leute, das ist die Lage, es ist ja wie es ist. Und dann wurde es immer finsterer im Jahr 2020, als die ersten Vorwürfe über eine toxische Arbeitsumgebung, über einen toxischen Arbeitsplatz bei den Commanders bekannt wurden. Ja, da fiel das Team dann bei den lokalen Einnahmen schnell ans Ende der Liga. Und die nächste Untersuchung durch die Liga selbst gegen die Commanders, die bestätigte diese Berichterstattung aus dem Jahr 2022. Denn selbst als diese Einnahmen zurückgingen, da wurde der Snyder kreativ. Das Team hielt unzulässigerweise Einnahmen vor der Liga zurück. Da hat man ja dann auch richtig schwere Geschütze seitens der NFL aufgefahren. Man hat sich die ehemalige SEC-Chefin, also von der Steuerbehörde, Mary Jo White, geholt. Und die sagte an dem Tag, als Harris als Eigentümer bestätigt wurde, nämlich am 20. Juli, Die Commanders hätten über die Jahre 11 Millionen Dollar an Ticketeinnahmen einbehalten. Die Untersuchung von White ergab außerdem, dass Snyder eine ehemalige Angestellte der Commanders sexuell belästigt hatte. Und auf dem Weg nach draußen, er wurde wie gesagt aus dem Eigentümerkreis sozusagen gefeuert, tja, da wurde Snyder mit der Rekordstrafe von 60 Millionen Dollar durch die NFL belegt. Naja, er wird es sich leisten können. Er hatte die Commanders 1999 für 800 Millionen Dollar gekauft. Jetzt sind da um und bei 7 Milliarden um den Tisch gegangen. Das zeigt mal wieder den Stellenwert von Football in den USA. Denn die Zuschauerzahlen, die waren zwar im Jahr 2022 auf den letzten Platz der Liga ebenfalls gesunken, aber diese neue Ownerschaft, das war ein Aufbruchssignal. Also das erste Mal seit langem konnte man die meisten der Heimspiele ausverkaufen unter dem neuen Eigentümer. Und auch die Sponsoreneinnahmen legten wieder zu. Und ja, insgesamt ein halbes Dutzend Ermittlungen gegen die Commanders-Snyders. Das hat natürlich auch den Bemühungen um eine neue Heimstätte, ich sagte es eben, FedEx Field ist in die Jahre gekommen, nicht gerade geholfen. So scheiterte im Jahr 2022, im Juni 2022, ein Plan zum Bau eines neuen Dome-Stadions in North Virginia, weil der Bundesstaat gesagt hat, nee, wir sind nicht bereit, uns daran finanziell zu beteiligen. Der Typ, der soll erstmal clean werden, so ungefähr. Aber das ändert natürlich nichts an der Notwendigkeit, dass man das FedEx Field in Landover, Maryland, über kurz oder lang eher kurz ersetzen muss. Harris hat jetzt natürlich aufgrund seiner Reputation mehr Möglichkeiten und dadurch auch wahrscheinlich mehr Zugriff auf öffentliche Unterstützung, öffentliche Gelder. Die neuen Eigentümer der Commanders haben sich in dieser Saison vor allem vor Auswärtsspielen die Stadien der Konkurrenz mal angeguckt. Wie machen das andere denn? Wir müssen das Rad ja vielleicht nicht ganz neu erfinden. Und wenn man den Quellen so glauben darf, sind für einen zukünftigen Entwurf in der engeren Auswahl das AT&T Stadium der Dallas Cowboys, das Mercedes-Benz Stadium der Atlanta Falcons und das SoFi Stadium der Los Angeles Rams. Also die neue Spielstätte der Commanders wird wohl eine Schnittmenge dieser drei. Und nun wird auch erwartet, dass es allmählich konkret wird im Jahr 2024. Und man hat so einen kleinen Vorteil aufgrund seiner geografischen Lage. Es gibt einen Dreierwettbewerb. Der Bundesstaat Maryland, Virginia und der District of Columbia, DC. Alle drei würden gerne die Commander in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich begrüßen. Und im vergangenen September stimmte der Überwachungsausschuss des Repräsentantenhauses mit überwältigender Mehrheit für einen Gesetzentwurf, der einen 99-jährigen Pachtvertrag für das bisherige, für das RFK Stadium vorsieht. Das war zuvor jahrzehntelang, die Alteingesessenen von euch erinnern sich, die Heimat der Commanders, Schrägstrich Redskins, bevor man 97 ins FedEx Field umzog. Tja, aber der Gesetzentwurf wurde im Plenum bisher noch nicht abgestimmt, aber im selben Monat, im September, genehmigte die Gesetzgeber von Virginia eine 250.000 Dollar teure Studie zur Entwicklung relevanter Fähigkeiten, Durchführung von Planung und Bewertung potenzieller wirtschaftlicher Anreize, um Sportteams in den Bundesstaat zu holen. Sprich, was müssen wir machen, damit die Commanders in Virginia zu Hause sind? Tja, und nun muss man mal sehen, denen ist das ja auch schon gelungen, die Wizards Basketball und die Capitals Hockey nach Alexandria zu holen. Magic Johnson als Vertreter der neuen Eigentümergruppe traf sich im Frühjahr mit dem Gouverneur von Maryland. Und da hat man großes Interesse, sie im Prince George County zu halten. Mal sehen. Jeder Standort, egal in welchem der drei genannten Bundesstaaten, das wird mit ziemlicher Sicherheit ein Dach haben, irgendeine Art von Dach, einen Dome oder so wie das SoFi Stadium. Und ich bin mir relativ sicher, dadurch, dass es denn das Neueste ist, Architektur, Ausstattung, Man wird sich da von Dead Last ganz nach vorne oder zumindest unter die ersten fünf der jeweiligen NFL-Standorte katapultieren. Und dann muss man auch sehen, ich erwähnte es eingangs, nur das Stadion oder was machen wir mit den übrigen Facilities, also Verwaltung, Training und so weiter. Macht man das im selben? Teilt man das auf? Ist ja auch eine finanzielle Geschichte. Hier in dem Bundesstaat kriege ich Förderung für mein Stadion, in dem anderen Bundesstaat kriege ich Förderung für meine Trainingsgeschichten. Also, das ist auch ein echtes politisches Element und Harris sagt selber, ich bin nicht in der Politik aufgewachsen, ich komme aus der Wirtschaft. Und es gibt jetzt drei große Interessenten, die aus allen Richtungen an mir ziehen, die möchten, dass sie der neue Standort für ein Commanders Stadium und alles andere werden und abwarten. Denn auch wenn Harris erste Saison ohne einen Playoff-Platz enden wird, man hat Hoffnung, unabhängig von der bisher noch unklaren Trainerfrage etc. Man wird dessen Handschrift in 2024 spüren und es wird neues Personal im aktiven und im Verwaltungsbereich kommen. Man hat wahrscheinlich einen hohen Draft-Pick und es kann nur besser werden, nicht? Denn auch die Fans der Commanders, die hatten ja bereits 2023 die Hoffnung, dass es besser wird, nämlich in der Form, als dass Snyder das Team verkaufen wird. Und so ist es ja dann auch gekommen. Und nun müssen Harris und seine Mitkommanditisten alles tun, um diese Fanleidenschaft wiederzubeleben. Also, Fortsetzung folgt. Weiter im Kalender. Nachdem die Denver Broncos am 26.12.22 nach nur 15 Spielen in seiner ersten Saison ihren Head Coach Nathaniel Hackett entlassen hatten, war man auf der Suche nach einem neuen Head Coach. Und am 3. Februar geben die Broncos bekannt, wir sind fündig geworden. Sean Payton. Payton war 15 Jahre lang der Head Coach der New Orleans Saints, war 2006 NFL Coach of the Year und gewann mit den Heiligen den Super Bowl 44. Sein Rekord in New Orleans 152 Siege, 89 Niederlagen. Peyton wird die Aufgabe haben, hieß es, die Offense mit der niedrigsten Punktzahl der Liga im Jahr 2022 zu reparieren. Und auch den Quarterback Russell Wilson, der musste repariert werden, denn der hatte in der Saison 2022 den niedrigsten Wert seiner Karriere erzielt, 16 Touchdown-Pässe, und auf der anderen Seite einen Höchstwert in seiner Karriere erzielt. Er wurde 55 Mal gesackt. Die Broncos haben 7 Mal in Folge die Playoffs verpasst und seit Januar 2019 drei Head Coaches verschlissen: Vance Joseph, Vic Fangio und eben Nathaniel Hackett. Kicker Brandon McManus. Das war der einzige Spieler im aktuellen Kader, der noch beim letzten Playoff-Spiel der Broncos dabei war. Das war der Sieg beim Super Bowl 50 zum Abschluss der Saison 2015. Unter Peytons Leitung gewannen die Saints 9-mal mindestens 10 Spiele in einer Saison und führten die Liga 5-mal in Passing Yards an. Das lag natürlich daran, dass man Drew Brees als Quarterback hatte. Der konnte in dieser Spanne 5-mal die Marke von 5000 Yards überschreiten. Naja, Stichwort Sean Payton, da war ja noch die Kleinigkeit mit dem Kopfgeldprogramm bei den Saints. Deshalb wurde Payton ja von der NFL für die Saison 2012 suspendiert. Und nach der Saison trat er dann als Coach zurück, oder nach der Saison 2021, so rum, trat er als Coach zurück, arbeitete 2022 als Analyst bei Fox. Bei den Saints hatte er aber 2019 noch einen Vertrag bis zur Saison 2024 unterzeichnet. Deshalb, jetzt war er wieder in seiner vertragsrelevanten Funktion als Coach unterwegs, mussten die Saints und die Broncos erstmal eine Entschädigung aushandeln, damit Denver dann auch wirklich Peyton als Head Coach verpflichten konnte. Und so tauschten die Broncos den diesjährigen Erstrunden-Pick und den Zweitrunden-Pick für 2024 mit den Saints, um ihn als Head Coach zu verpflichten. Und die Broncos erhielten auch noch den Drittrunden-Pick der Saints für 2024. Tja, danach wurde es im Football-Kalender etwas ruhiger. Theoretisch. Das galt für Carsten, Roman und mich nur bedingt, denn wir trafen uns am 15. Februar in Berlin bei der Keep Pounding Germany Tour der Carolina Panthers. Aktivitäten-Day für die Kids, Klönschnack mit der Marketingabteilung und der Carolina Panthers Linebacker-Größe Luke Kuechly sowie abendliches Get-Together im Belushis. Der Tag sollte für mich noch positive Folgen haben. Im Waschsalon gab es dazu ein Reisetagebuch, Sweet Caroline. Ja, ich weiß, ein mächtig kreativer Titel. Am 3. März machten Carsten und ich, ja eigentlich mehr so aus einer Laune heraus, ein NFL-Team-Special über die Geschichte der New Orleans, von deren allerersten Anfängen bis mehr oder weniger heute. Wir ahnten ja nicht, wie sehr dieses Format bei euch auf Begeisterung stoßen würde. Berührt ist geführt, es sollten bis zum August 2023 Team-Specials über die Steelers, 49ers, Eagles, Patriots, Vikings, Raiders, Lions, Seahawks, Jaguars, Cardinals, Redskins, Schrägstrich Commanders, Bills und Falcons folgen. Und wehe, wenn sie losgelassen. Ähnlich wie beim Schlachter und dem Motto alles unter einem Kilo ist Carpaccio, wurden die Specials immer länger. Die Folge zum Team aus Washington war mit 5 Stunden 41 Minuten dabei das bisherige Highlight. Mir tut der Hintern heute noch weh. Und wenn er da draußen mit seiner Knallerei nicht gleich aufhört, dann knall ich mal. Die Specials kehren natürlich in der Offseason zurück. Und ich kann euch schon mal ein Geheimnis verraten, wir fangen an mit den Jets. Das haben wir nämlich schon in trockenen Tüchern. Dann bin ich aber nach Missouri aufgebrochen. Wer sich die nochmal anhören möchte, gibt's alles im Pille-Archiv. Der Rest von Football Deutschland rieb sich derweil an dem Wechsel der TV-Senderrechte zu RTL und dem neuen Personal. Es war erstaunlich mitzulesen, mit welchen Weltbildern da so mancher unterwegs ist. Frauen im Football überstieg so manchen Horizont. Der Waschsalon bedankte sich für diese Steilvorlage, wie dereinst Manni Kals und Horst Rubesch das Kopfballungeheuer, und machte nach der Bolzplatzregel drei Ecken, ein Elfer am 5. April eine Folge über die Rolle der Frauen in den Medien und insbesondere Sportmedien. Titel She Works Hard for Her Money. Ich fand das ja alles da, also im April schon, bemerkenswert. Aber wenn ich mir jetzt im Dezember so ansehe, was da in der Kommune Eierball in den sozialen Medien so abgeht, alter Vater, da sind einige aber noch mächtig steigerungsfähig gewesen und das nicht im positiven Sinne. Das war in den letzten Wochen so gar nicht weihnachtlich besinnlich. Oder gerade doch, der von mir so wenig geliebte Spruch Football is Family. Weihnachten und Familie, das gibt ja auch schon mal manchmal richtig Stress. Also insofern, was weiß ich schon, ne? Aber ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen. Ich habe das ja gerade in meiner sogenannten Waschsalon-Weihnachtspredigt zum Besten gegeben. Vom 27. bis 29. April fand im Bahnhof Union Station in Kansas City, Missouri, die NFL-Draft 2023 statt. Und mit RTL-Moderatoren vor Ort, naja, also die saßen da und haben auch in die Kamera gesprochen, aber teilweise haben die nur Draft gesprochen, was ihnen ein Draft-Nerd aus dem Studio in Köln ins Ohr flüsterte. Naja, zuhören ist ja auch eine Qualifikation, ne? Jeder kann was. An Position Nummer 1 drafteten die Carolina Panthers Quarterback Bryce Young von Alabama vor Ohio State's C.J. Stroud, der bei den Texans landete. Zusammen mit dem hochkarätig besetzten neuen Coaching-Staff um Frank Reich wähnte man sich in Charlotte am Ende an der Durststrecke und gut gerüstet für die NFL-Saison 2023. Tja, wie sagte schon der einst Johann Wolfgang in seiner Faust, also dem Buch der Tragödie, nicht seiner Hand, es irrt der Mensch, solange er strebt. Ja, erwähnte ich, dass ich die Draft schon seit Jahren nicht mehr wirklich verfolge und ähnlich wie beim Signing Day im College wenig von diesen, ja, ich finde ja, Kaffeesatzleserei und Leistungsprojektion von einem Leistungslevel auf dem nächsten von all diesen Experten auf beiden Seiten des Atlantik halte, ja. Die haben zwar mit ihren Prognosen mehr Hits als Misses, aber mir ist das alles zu spekulativ und Ja, Carolina ist ja leider der aktuelle letzte Beweis. Es ist ja, wie es ist. Natürlich gab es dazu auch eine passende Waschsalon-Folge, die sich aber weniger mit der aktuellen Draft als vielmehr mit der Geschichte derselben und den Grundsätzlichkeiten dieses inzwischen Geschäftszweiges der NFL beschäftigte. NFL Combine, NFL Draft, Retorten-Quarterbacks und Influenza-Symptome beim Football. Am 13. Nicht Februar, entschuldigt, das ist der Geburtstag meiner Frau. Am 13. April nehmen die Baltimore Ravens den Pro Bowl Wide Receiver Odell Beckham Jr. unter Vertrag. Laufzeit ein Jahr, Wert bis zu 18 Millionen Dollar. Beckham Jr., naja, 30 Jahre alt, neunte NFL-Saison, das ist ja nur noch so Semi-Junior, ne? Der wurde ursprünglich mal in der ersten Runde an der 12. Position insgesamt gedraftet. Das war 2014. Der spielte für die Cleveland Browns, er spielte für die Los Angeles Rams, er spielte für die New York Giants, er war dreimaliger Pro Bowl-Spieler, gewann mit den Rams den Super Bowl. Warum ich das erwähne? Ja, der Bällefänger brauchte ja dann auch jemanden, der ihm die Bälle zuwirft, ne? Und dieses grundsätzliche Konzept erkannten die Ravens auch und am 4. Mai unterzeichnete Franchise-Quarterback Lamar Jackson endlich seine Vertragsverlängerung um 5 Jahre. Gegenwert 260 Millionen Dollar, davon 185 Millionen Dollar garantiert. Am 26. Februar wackelt die NFL-Welt schon deutlich vernehmlicher. Ed von Krötenschleck hat seinen Darkroom verlassen und macht sich auf in den großen Apfel. Offiziell wird das etwas anders formuliert. Die Green Bay Packers traden ihren Quarterback Aaron Rodgers to the New York Jets. Und um auch mal wieder aktuelle Geschehnisse im College Football zu behandeln, gibt es Anfang Mai eine Waschsalon-Folge zum neuen Coach der Colorado Buffaloes. Deion Sanders, Coach Prime. Da der mit einer völlig neuen oder neuartigen Konsequenz die Möglichkeiten des Transferportals im College Football nutzt und damit in aller Munde ist, beschäftige ich mich mit der Karriere des Spielers Primetime. Ihr wisst ja, der von mir so gerne zitierte, bemühte Kontext. Dann wurde es im Waschsalon ganz grundsätzlich und ich beschäftigte mich in einer Folge mit der wortwörtlichen Spielwiese. Von der Grünwiese 1869 über dem grün gemalten Parkplatz mit Namen AstroTurf bis hin zum modernen FieldTurf als Bodenbelag. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Das dauerte in Hamburg in diesem Jahr mal wieder etwas länger. Die Eiswürfelindustrie drohte hier oben bereits der Kollaps, bis dann endlich im Mai das Ganze besser wurde. Doch wieder kurze Hosen und so weiter. Inhaltlich passiert um die Jahreszeit wenig, weshalb der Waschsalon weiterhin grundsätzlich unterwegs war und sich mit den Schiedsrichtern und Rinnen im Football und deren Geschichte beschäftigte. Es gab aber auch, ich sag mal, Ganzjahresthemen. Also Themen, die zwar gewisse Daten im Kalender als Eckpfeiler haben, aber grundsätzlich ein, ja, geradezu zeitloses Thema waren. Da fällt mir zunächst die Neuordnung der Landkarte im College-Sport ein. Wie der regelmäßige Waschsalon-Hörer aus der entsprechenden Folge Video Killed the Radio Star, Fernsehen und College Football aus tiefer Vergangenheit, nämlich vom 28. April 2021 weiß, brach der US Supreme Court im Jahr 1984 das Monopol der NCAA für Football-Fernsehverträge auf und ebnete damit den Weg für Millionen und mittlerweile Milliarden von Dollar, die in Conference-spezifische Übertragungsverträge flossen. Also die SEC, die ACC, die Big 12, sie haben alle ihre eigenen Fernsehverträge. Während dies als Sieg für den freien Markt gefeiert wurde, gab der damalige Richter Byron White zu bedenken, dass das Gefüge der NCAA durch diesen möglicherweise, und er sollte Recht behalten, ungezügelten Wettbewerb im wirtschaftlichen Bereich bedroht sein könnte. Tja, und fast 4 Jahre, oder nicht Jahre, Jahrzehnte später sind seine Befürchtungen zur Realität geworden. Die Power Five, Group of Five, das habe ich auch gerade neulich im Waschsalon erklärt, Diese Power 5, die kannibalisierte sich im abgelaufenen Jahr eigentlich selbst, als die reichsten Conferences die Pac-12 Conference auseinanderrissen. Angetrieben von dem ja mittlerweile unerbittlichen Streben nach immer höheren TV-Einnahmen. Und das Ganze, ihr kennt meinen Spruch, getarnt unter der Überschrift, ja, nein, also Stabilität, das Wohlergehen unserer studentischen Athleten und ja, ist richtig. Die 108 Jahre alte Conference, Pac-8, Pac-10, inzwischen Pac-12, die löste sich Anfang August formal aus. Spielte diese Saison noch, trug aber ihre letzte Footballmeisterschaft im Dezember aus. Und im selben Monat, Anfang Dezember, erhielten Oregon State und Washington als einzig verbleibende Teams in dieser Conference durch einen Gerichtsbeschluss die Kontrolle über den Vorstand der Conference und damit über ihre Zukunft. Mit ihren Vereinbarungen, oder damit hat man jetzt sein Schicksal für die nächste Zeit selbst in der Hand. Aber die Pac-12, wie wir sie kennen und kannten, die wird nie wieder dieselbe sein, selbst wenn sie weiter bestehen sollte. Insofern war 2023 ein Jahr der leeren Versprechung. Der erste Dominostein, der fiel im Sommer 22, als USC und UCLA ankündigten, dass sie 2024 in die Big Ten wechseln würde, klassisch eher an der Ostküste beheimatet. Die Pac-12 unter der Leitung ihres Commissioners George Kliwakov stürzte sich daraufhin in Verhandlungen über einen neuen TV-Rechtevertrag, der lukrativ genug sein sollte, um den Rest der Conference zu erhalten. Damals befand sich Kliwakov in einer mehr oder weniger, ich nenne es mal, beneidenswerten Position, denn vertragsmäßig vom Ablauf her war die Pac-12 jetzt sowieso die nächsten in der Reihe. Aber da kam ihm leider einer zuvor, die nämlich die Big 12. Die schlug früher zu und schloss früher als erwartet einen Vertrag mit Fox und ESPN ab, sodass die Pac-12, die einzige der Power 5 Conferences ohne neuen Medienvertrag über 2024 hinaus blieb. Erschwerend kam hinzu, dass die neuen sozusagen Super Conferences des College Footballs, die SEC und die Big Ten, bei ESPN und Fox immer wertvollere Fernsehkapazitäten und Gelder abstauben konnten. Berichten zufolge verließen CBS und Warner Brothers Discovery Mitte Februar den Verhandlungstisch mit der Pac-12. Die Luft wurde dünner. Während des gesamten Frühjahrs und Frühsommers gaben die Verantwortlichen der Pac-12-Schulen gegenüber verschiedenen Medienvertretern Kommentare ab, in denen sie andeuteten, dass eine Einigung über die Übertragungsrechte kurz bevorstehen könnte. Könnte. Mitte Juli gaben die Pac-12-Schulen eine Erklärung ab, in der sie erklärten, dass sie positive Gespräche geführt hätten und sich darauf freuten, bald einige Einigung zu erzielen. Ihr seht schon, da wurde, ich sag mal, Pfeifen im Walde. Die Leute sollten beruhigt werden. Ja, nee, läuft hier alles. Ihr könnt hier weiter Conference-Sponsor werden und so weiter. Im Juli wurde dann endlich gemunkelt, dass Kliwakov auf dem Pac-12 Football Media Day ein Abkommen präsentieren würde. Tat er auch, aber Ende Juli war Colorado des Pfeifens im Walde überdrüssig. Sprich, die wollten nicht länger warten. Die Buffaloes gaben bekannt, dass sie die Conference 2024 verlassen würden und sich ihrer alten Heimat der Big 12 wieder anschließen würden. Colorados einzige und zukünftige Heimat drückte es kurz und bündig aus. They are back. Die sind wieder da. Damals sagte eine Quelle gegenüber Front Office Sports, dass sich die Pac-12 sozusagen im Niemandsland befinden würde. Tja, Mitglieder hauen ab, keine neuen Fernsehverträge. Was machen die denn da nur eigentlich, außer im Wald pfeifen? Es gab dann doch noch einen TV-Vertrag. Der wurde aber nie unterzeichnet. Alles lief auf ein letztes Treffen am 5. August hinaus, bei dem die Pac-12-Schulen einen Vertrag mit Apple TV über etwas mehr als 20 Millionen an garantierten jährlichen Einnahmen pro Schule abschließen sollten. Alle anderen Einnahmen würden von einer Klausel abhängig sein, nämlich von dem, oder von der Fähigkeit, wie viel Abonnements man bei Apple TV Plus verkaufen könnte. Der Vertrag war damit aber in seiner Summe viel geringer als der der übrigen Power 5 Conferences. Im Vergleich fand man sich selbst mit den niedrigsten Verträgen noch schwächer ausgestattet, denn vergleichsweise die in Anführungsstrichen Ärmeren bekommen immer noch etwas im Bereich von 30 Millionen Dollar. Und hier hieß es 20 Millionen Dollar plus mögliche Einkünfte aus möglichen Abonnements. Tja, so konnte man sich nicht einigen. Die Pac-12-Konferenz begann noch am selben Abend zu implodieren. Oregon und Washington gaben ihre Absicht bekannt, in die Big Ten zu wechseln. Der TV-Sender Fox hatte sich bereit erklärt, den Wechsel zu finanzieren und den Schulen zwischen 30 und 40 Millionen aus einem Mediendeal zu zahlen. Zwei Stunden später gaben Arizona State und Utah bekannt, dass sie in die Big 12 wechseln werden. Und schließlich am 1. September meldete Stanford und Cal: Wir sind dann mal weg, wir gehen in die ACC. 2024 ist somit aus der Pac-12 die Pac-2 geworden. Es werden nur noch Oregon State und Washington State übrig sein. Für die begann jetzt ja regelrecht ein Kampf ums Überleben. Nach dem Zusammenbruch der Pac-12 zogen die beiden vor Gericht, um, ich sag mal, selbstbestimmt ihre nächsten Schritte festlegen zu können. Denn sie sagten: Warum soll die bisherige Struktur beibehalten werden? Warum sollen die zukünftigen Ex-Mitglieder noch ein Mitspracherecht über ihre sozusagen Vergangenheit haben? So die Ansicht der beiden Überlebenden oder Überbleibsel. Und wie gesagt, im September verklagten die Schulen die Pac-12 deshalb wegen der Kontrolle über den Vorstand der Conference. Und sie bekamen recht. Die wollten das millionenschwere Vermögen der Conference und das geistige Eigentum behalten und die 10 ausscheidenden Mitglieder daran hindern, auf ihrem Weg nach draußen das auch noch mitzunehmen. Wie gesagt, sie bekamen recht und die beiden Teams führten Gespräche mit der Mountain West, um eine mögliche Fusion auszudiskutieren. Die kam aber nicht zustande. Immerhin haben die jetzt eine Partnerschaft mit der Mountain West Conference für die Saison 2024-25 angekündigt. Man nimmt erstmal an deren Schedule, an ihren Spielplan teil. Aber, wie das immer so ist, umsonst ist der Tod. Dafür zahlen sie insgesamt 14 Millionen Dollar. Und nach dem dreimonatigen Rechtsstreit gewann man und die anderen 10 müssen jetzt sehen, wie sie klar werden. Viele Details, spezifische Details sind noch nicht geklärt und ich sag mal, die 12, wenn die sich treffen, da ist gute Stimmung garantiert. Somit wird die FBS-Football-Landschaft nie wieder dieselbe sein. Geografisch nicht, Zugehörigkeit nicht. Power 5 Conference oder Power Conference haben offiziell mit einer Art Konsolidierung begonnen. Ein Phänomen, ja, das Experten schon lange vorausgesagt haben. Und jetzt ist das Streben nach Medienrechten eigentlich die Währung. Es werden eigentlich nur noch die Top-Matches werden immer mehr in den Fokus rücken. Die Verwalter der Power 5 Conferences verbrachten das ganze Jahr eigentlich damit, sich über den ständigen Wandel im College-Sport zu beklagen, den sie aber massiv selber ja ausgelöst haben. Ihre Entscheidungen haben zu der Implosion der Pac-12 geführt und in dem Zusammenhang muss man meiner Meinung nach auch die NIL-Diskussion betrachten. Aber das ist alles eine gesonderte Folge, die ich euch ja schon länger verspreche, aber ich brauche für die in der Recherche echt Zeit, weil ich da auch mit Blick auf die Bowl-Spiele, zum Beispiel Florida State letzte Nacht, ich habe da so einige wirre Gedankenansätze im Kopf. Ich hoffe, dass ich das im Januar endlich auf die Kette kriege. Dieses Realignment war auch natürlich Thema im Waschsalon und wird auch, ich erwähnte es eben, mit Sicherheit 24 mich erneut beschäftigen. Denn alleine die logistischen Aufgaben der eben erwähnten Wechsel, dass man da jetzt Crisscross the USA spielt, dass die Westküste an der Ostküste umgekehrt spielt, das sollte für mindestens eine Folge gut sein. So, nochmal Realignment. Die Anziehungskraft und die Gewinne des College Footballs, die haben sich, ich erwähnte es eben, als unwiderstehlich erwiesen. Die sind der Motor hinter all diesen Veränderungen. Die Währung sind mittlerweile nicht Eintrittskarten, nicht tolle Stadien. TV-Gelder ist dasjenige, ist das, was da den Ton angibt. Und da macht man sich dann eben gegebenenfalls auf zu neuen Ufern. Auch wenn die anfänglichen Kosten, dorthin zu gelangen, exponentiell gestiegen sind. Ihr kennt das im Januar. Ist ein toller Monat. Da kommen alle möglichen Versicherungsrechnungen und was weiß ich nicht an rein. Alles wird teurer. Es könnte schlimmer kommen. Tja, was soll ich sagen? Klagt nicht. Es könnte schlimmer kommen und es kam schlimmer. 100.000% schlimmer. Kein Scherz. Die University of Delaware wird 2025 in die Conference USA der FBS wechseln. ESPN waren die ersten, die darüber berichteten. Mit dem Aufstieg von der Coastal Athletic Association, der Football Championship Subdivision, FCS, wird Delaware das erste Footballprogramm des Landes sein, das eine Bewerbungsgebühr für die FBS zahlen muss. Die NCAA hat diese Gebühr im Rahmen einer Reihe von Änderungen im Oktober erhöht. Bisher betrug diese Gebühr $5.000. Jetzt beträgt diese Gebühr 5 Millionen Dollar. Tja, die Delaware Blue Hens sind damit die erste FCS-Schule, die eben diese neue FBS-Bewerbungsgebühr entrichtet. Ich muss gestehen, mir war bisher nicht klar, naiv wie ich sein kann, dass dieser Wechsel FCS-FBS mit Gebühren verbunden ist. Ich meine, gut, $5.000 sind ja in der heutigen Zeit im Verhältnis relativ wenig. Naja, die Fighting Blue Hens werden das 11. Team der Conference USA sein. Nachdem Kennesaw State im Juli von der FCS Big South Conference hinzugekommen ist. Die Owls, Kennesaw State, nehmen 2024 den Spielbetrieb in der Conference aus und die arbeiten natürlich daran, ein 12. Team zu bekommen. Ich erwähnte das neulich in meiner Bowl-Folge. Mit 12 Teams darf man nach NCAA-Regeln ein Conference-Championship-Spiel abhalten. Und es gibt auch schon einen engeren Kreis von Kandidaten als Anwärter auf diesen 12. Platz. Das sind Missouri State, Eastern Kentucky und Tarleton State. Tja, der Waschsalon hat es euch zuerst erzählt, ne? Die Conference USA hat 6 Mitglieder: Charlotte, Florida Atlantic, North Texas, Rice University, Alabama, Birmingham und University of Texas, San Antonio. Im Rahmen der Neuordnung im letzten Jahr an die American Athletic Conference verloren. Während Kennesaw State die Vorteile des FBS-Footballs auch ohne die erhöhten Gebühren genießen wird, die haben noch die 5.000 bezahlt, dürfte Delaware trotz der immens gestiegenen Gebühren nichts dagegen haben. Denn ganz ehrlich, die werden das Geld schnell wieder zurückverdienen. Nach den letzten verfügbaren Steuererklärungen der Conference nimmt die pro Saison etwa 9 Millionen Dollar ein. Ja, und die Conference USA, die nehmen pro Jahr ungefähr 40 Millionen Dollar ein. Jede Schule der Conference USA bekommt zwischen 1 und 4 Millionen nach Ausschüttungen von der Conference allein. Das heißt, die Kosten für Anmeldung, für den Wechsel, die hat man schnell wieder drin. Und auch hier natürlich alles im Sinne des Bildungsauftrages. Und warum? Nee, nicht für den Kick, für den Augenblick. Wir sind hier nicht bei Tic-Tac-Toe. Die TV-Gelder, genau, die sind es, die dieses Bäumchenwechsel, die Spiele nicht nur ermöglichen, sondern ja, sie sind die treibende Kraft. Und ich habe die Zahlen eben genannt. Natürlich, Money makes the world go round. Durch diese zahlreichen Neu- und Umordnungen der Top-Conferences, ja, so wird aus Power 5, die Pac-12 ist nicht mehr da, eine Power 4. Und Es kommt nächstes Jahr zu einem 12-Team-Playoff. Das wird natürlich, das eine beeinflusst das andere. Die Konferenzen ändern die Art und Weise, wie das Geld verteilt wird. Die Kluft zwischen Power 5 oder Power 4 und Group of 5, die Kluft zwischen den, ja, ganz platt ausgedrückt, den Besitzenden und Besitzlosen, die wird durch die immer lukrativeren TV- und Medienrechte der großen TV-College-Sender ESPN, Fox, CBS in immer abstrusere, geradezu obszöne Werte getrieben. Das SEC Championship Game. Ja, Moment. Was heißt das denn insgesamt, worauf ich hinaus wollte? Ich habe hier gerade den Faden verloren, entschuldigt. Auch die Senderlandschaft verändert sich dadurch gewissermaßen. Das SEC Championship Game, das wurde am 2. Dezember diesen Jahres das letzte Mal, oder zunächst letzte Mal, nichts ist ewig in dieser Welt des College Football, von CBS Sports übertragen. Ab nächstem Jahr wird der Disney-Konzern mehr als 700 Millionen Dollar für die exklusive Übertragung der SEC zahlen. Die meisten der Top-Spiele wird man dann bei ABC sehen können. 700 Millionen Dollar pro Jahr, wohlgemerkt. SEC, it just means more. Doch schon bald wird auch CBS wieder ins Rampenlicht zurückkehren. Und 2024 das Meisterschaftsspiel der Big Ten als Teil des neuen 7 Milliarden Dollar Vertrages der Conference übertragen. Das Conference Title Game wird ebenfalls jährlich zwischen Fox und NBC wechseln, also zusätzliche Einnahmen. Die Big 12 bleibt ihren langjährigen Partnern Fox und ESPN treu, mit einem neuen über 2 Milliarden Dollar schweren Vertrag, der 2025 in Kraft tritt. Aber im nächsten Herbst wird die Konferenz ihre Reichweite um 4 neue Teams erweitern. Ja, in den USA werden die College- und NFL-Begegnungen üblicherweise regional ausgestrahlt, wie ihr wisst. Nur die ganz großen Begegnungen sind landesweit im TV zu sehen. Und ihr kennt das von der NFL: Sunday Night, Monday Night, Thursday Night. Nun will man aber mehr und mehr sozusagen das ganze Land ansprechen. Und die großen Conferences werden damit immer mehr zu National Conferences. Also ist ja auch bedingt durch die ganze Wechselei. Meinetwegen die ACC, die hat jetzt neue Mitglieder, Athletic Coast Conference, ja von wegen. Die haben ja jetzt Stanford mit dabei. Also Kalifornien ist auf einmal ein Markt für die ACC. Das war im Fernsehen bisher überhaupt nicht der Fall. Genauso Big Ten, Oregon und Washington dabei. Das heißt, beide gewinnen ja. Die Conference bekommt große Namen dazu und umgekehrt. Die Teams haben gesagt, ja, wir kommen hier noch nicht für irgendwas. Also Fox, ich hatte das eben schon erwähnt, die haben gesagt, pass mal auf, hier sind 30 Millionen Dollar, wie sieht's aus? Denn auch für den Fernsehsender ist das natürlich interessant, sozusagen von Coast to Coast neue Märkte dazu zu bekommen. Das heißt aber auch, dass die Umgestaltung des College Footballs sich nicht mehr darauf beschränkt, auf die klassischen, auch das erwähnte ich in einer vorherigen Folge, auf die klassischen Übertragungspartnerschaften. Also die SEC lief viele, viele Jahre traditionell bei CBS, meinetwegen. Jetzt geht es auch darum, dass man, ich sag mal, die dicken Brocken gegeneinander antreten lässt, die Juicy Matchups. Das Conference Championship Wochenende im nächsten Jahr, das wird dank zwei großer Änderungen anders sein als alle anderen zuvor. Denn die Power 4 Conferences, die heben ja ihre Divisionsstruktur auf. Und damit sind dann auch Titelspiele wie Michigan, Ohio State, dieses Jahr von der Einschaltquote der Krösus der College Football Spiele, in der Big Ten oder Alabama Auburn in der SEC. Die sind dann möglich, nicht nur am Rivalry Weekend, sondern die treffen vielleicht ein zweites Mal im Rahmen der Conference Championship aufeinander. Im Herbst erklärte Dan Weinberg, Executive Vice President of Programming bei CBS Sports, er sei begeistert. Das ist wirklich eine sexy Aussicht, hat er wirklich gesagt. Diese Matchups der Schwergewichte, insbesondere der Big Ten, tja, nun kann man ja nur hoffen, dass diese theoretischen, mit Stars gespickten Spiele tatsächlich die erhoffte Dramatik bieten werden. Das neue Playoff-Format mit 12 Teams könnte eine neue, aber auch komplizierende Wendung in die Handlung bringen. Die Teams können sich zu dem Zeitpunkt, an dem sie in den Conference Championships Game spielen, bereits einen Platz in der Postseason gesichert haben. Und dann werden die da ja sicherlich nicht ihre Starter auf den Platz schicken und die einer Verletzungsgefahr aussetzen. Dieses Problem hat die Aufmerksamkeit einiger Conference Commissioner wie Jim Phillips von der ACC oder Tony Petitti von der Big Ten bereits auf den Plan gerufen. Die sagen, ja Mensch, also die Bedeutung dieser Meisterschaftsspiele, die muss ja möglicherweise völlig neu bewertet werden. Denn wenn sich Conference Championship Games ab 2024 als unattraktive Produkte erweisen, die kannst du ja nicht einfach so abschaffen. Ich erwähnte es eben, Conference USA, die versuchen auf 12 aufzustocken, damit sie so ein Spiel haben. Denn die Verträge gehen ja jetzt noch von dem Status quo aus. In diesen Verträgen sind diese Conference Championship Games ein Quotenbringer, ein potenzieller, sind einflussreiche Bestandteile der Medienverträge. Aber gut, die sind natürlich relativ entspannt, die Medien. Das ist in deren Augen vielleicht noch ein mittel- bis langfristiges Problem. Und wenn sich da was ändert, dann muss natürlich auch an die Verträge nochmal ran. Aber diese Verträge mit der Big Ten, mit der Big 12, die laufen bis 2030, die der SEC und ACC bis 2034 bzw. 2036. Also ich glaube nicht, dass das so lange dauert, bis sich da was tut. Auf der anderen Seite, einige Experten sagen auch, naja, also da wird sich eine Lösung finden, denn das ist für die Fernsehsender ist das eigentlich eine relativ neutrale Gleichung, denn wenn diese Conference-Spiele nicht mehr gespielt werden oder bedeutungslos sind, ja, dann zahlen die Networks dafür natürlich auch nicht. Dann zahlen sie mehr für die Playoffs. Also, egal was passiert, die Networks, die TV-Stationen, die scheinen die Gewinner an dieser ganzen Sortiererei zu sein. Und da wir schon von Zahlen sprechen, ist 4 jetzt besser als 5? Power 4 gegenüber Power 5? Die Auflösung der Pac-12, eine der ältesten Konferenzen. Ja, also so altgediente College-Sportfans wie mich, das ist schon harter Tobak. Das ist nicht so einfach zu verhackstücken. Aber für die Medienunternehmen, also gerade das Duopol von ESPN und Fox im College Football, die sehen das relativ gelassen. Deren Realität ist, dass sie von der Konsolidierung der Konferenzen profitieren. Ich habe das eben gesagt, größere Märkte, neue Märkte, die neuen hinzukommenden Schulen aus der Mountain- und Pacific-Zeitzone, die bieten mehr Inhalte, die entsprechend ausgewertet werden können. Also als Beispiel, ich habe das ja lang und breit in diesem Jahr erklärt, Colorado. In dem Zusammenhang kann man sich aus wirtschaftlicher Sicht sogar fragen, hat das irgendjemandem geschadet, dass die Pac-12 verschwunden ist? Also ja, natürlich als erstes den beiden Überbleibseln, die jetzt 14 Millionen zahlen, um bei der Mountain West teilnehmen zu dürfen. Aber mittelfristig bin ich mir sicher, dass da auch finanziell, dass das nicht der Schaden der jeweiligen Mitglieder oder Ex-Mitglieder sein wird. Mal sehen, wie sich das alles 2024 entwickelt. Wenn denn das Conference Championship-Wochenende ansteht, werden wir als Fans sicherlich zum ersten Mal einen Blick darauf werfen können, wie sich die Neuordnung, die Umstrukturierung für die Networks und für die Teams und so weiter auswirkt und was das letztendlich für die College Football Playoffs heißt. Also, das wird nicht langweiliger. Ich sagte das eben schon mal, insgesamt war 2023 ja ein Jahr, in dem diese gezahlten Summen mitunter, ja, ich würde sagen, geradezu obszön wurden. Das ist ja schon nicht mehr anständig. Und wenn wir bei unanständigen Zahlen sind, dann fällt mir natürlich auch so ein Jahresthema ein, nämlich Jimbo Fischer, mein alter Buddy. Den kann ich ja leiden, ne? Wie Wurzelbehandlung beim Zahnarzt ohne Betäubung. Seine Entlassung als Head Coach durch Texas A&M, das stellt einen neuen Präzedenzfall für millionenschwere Abfindungen im College Football dar. Ich wiederhole dazu nochmal die Zahlen. Nur 2 Jahre nachdem die Aggies ihren Vertrag mit Fischer um 10 Jahre und 95 Millionen Dollar verlängert hatten, trennt man sich in einem Schritt, der die Schule bis zu 150 Millionen Dollar kosten könnte. Um es nochmal deutlich zu sagen, dafür, dass er die Aggie-Footballer nicht trainiert. Allein die Abfindung von Fischer wird etwa 75 Millionen Dollar kosten und sieht vor, dass 25% der Abfindung sofort gezahlt werden müssen und keine Aufrechnung erfolgt. Das bedeutet, dass Fischer sein Geld auch dann erhält, wenn er am Ende, Entschuldigung, wenn er am Ende bei einer anderen Schule unterschreiben sollte. Die Universität muss auch für die lukrativen Verträge vieler seiner Assistenztrainer aufkommen, die die Rechnung um mehrere Millionen Dollar erhöhen werden oder bereits erhöht haben. Fischers Abfindung war die zweithöchste im College Football nach den 92 Millionen, die bisher nicht eingetreten sind. Aber das ist die Summe, wenn sich der zweimalige National Champion Georgia Bulldogs von seinem Hauptübungsleiter Kirby Smart trennen würde. Fischers 6:9 Bilanz in der Conference seit Beginn der Saison 2022, das war letztlich der Trigger, warum man bei den Aggies gesagt hat, so geht's nicht weiter, wir verändern das mal. Aus der Abteilung habe ich noch ein, Michigan State. Die trennten sich zu Beginn dieser Saison von Cheftrainer Mel Tucker. Der hatte eine Buyout-Klausel von 80 Millionen Dollar. Gut, das ist jetzt wieder ein ganz anders gelagerter Fall. Die Schule ist zuversichtlich, dass sie aufgrund der Anschuldigung wegen sexueller Belästigung, die letztlich zu seiner Entlassung führten, seine Abfindung nicht einlösen müssen. Aber mal grundsätzlich betrachtet, was sind denn das bitte schön für Verträge? For the record, die bisher teuerste Abfindung in der Geschichte des College Football war Gus Malzahn, der nach seiner Entlassung im Jahr 2020 von Auburn 21,5 Millionen Dollar erhielt. Zum Vergleich, der gute Jimbo erhält in den ersten 60 Tagen nach seiner Entlassung bereits 19,4 Millionen. Da soll mir doch keiner was von NIL und die Spieler, die Athleten bekommen ja eine Ausbildung. Aber wie gesagt, das wird Thema einer sicherlich emotionalen Folge im Waschsalon. In der NFL gibt es einen ähnlichen Fall, auch wenn die Summen da nicht ganz so unanständig sind. Ja, ihr wisst, wovon ich spreche. Ich entschuldige mich auch bei beispielsweise Fabienne. Die Carolina Panthers oder vielmehr ihr Owner Frank Tepper. Der hat ja einen sehr lockeren Finger am Abzug, einen Triggerfinger, wie der Amerikaner sagt. Der letzte Hauptübungsleiter, Frank Reich, der war nur 11 Spiele lang Cheftrainer der Carolina Panthers. Das ist offiziell die zweitkürzeste Amtszeit als Chefcoach, Headcoach in der Geschichte der NFL und die kürzeste seit Pete McCarley, der 1978 nur 9 Spiele bei den San Francisco 49ers absolvierte. Aber das ist nur die jüngste Entlassung unter der Leitung von Owner Tepper. Es ist das zweite Mal, dass Reich von einem NFL-Team innerhalb von etwas mehr als einem Jahr entlassen wurde. Aber er wird es nicht bereuen, fürchte ich oder glaube ich. Denn das vorherige Team des mittlerweile 61-Jährigen, die Indianapolis Colts, die schuldeten ihm bei seiner Entlassung im vergangenen November 36 Millionen Dollar bis 2026. Und jetzt kommt Carolina dazu. Da sind es auch noch mal zwischen 20 und 40 Millionen Dollar, die er, ich wiederhole mich, dafür bekommt, dass er nicht coacht. Nochmal zurück zum Owner. David Tepper, der ist seit weniger als 5 Jahren Eigentümer der Carolina Panthers, hat sich in einer Pressekonferenz zum Thema Reich als sehr geduldig bezeichnet. Ihm gehören neben den Carolina Panthers auch der Charlotte Football Club, also hier das Gedöle mit dem runden Ball. Seit dem Kauf der Panthers im Jahr 2018 und der anschließenden Gründung des Major League Soccer Teams Charlotte FC im Jahr 2019 hat Tepper insgesamt 5 Head Coaches entlassen. 3 beim Football, 2 beim Fußball. Das wirft natürlich Fragen auf. Tepper, der ist immerhin der zweitreichste Besitzer der NFL mit einem Nettovermögen von 20,6 Milliarden. Wie ist der unterwegs? Was heißt das? Unbestätigten Gerüchten, um das Ganze mal ein bisschen dramatischer zu machen, unbestätigten Gerüchten zufolge war es Tepper, der entschied, in der NFL Draft 2023 mit den Chicago Bears zu traden, um so Quarterback Bryce Young auszuwählen. Tja, laut Pro Football Talk war bei der Entscheidung nicht jeder mit on board. Und jetzt heißt es natürlich immer, ja, was für eine Fehlentscheidung und guck mal an, die Texans, da läuft das alles so viel besser. Und ja, also so wie es momentan aussieht, wir haben noch heute den Spieltag und nächste Woche. Die Panthers werden die Saison wohl auf dem letzten Tabellenplatz overall abschließen. Sie haben bisher nur 2 Siege und tja, ihren Nummer 1 Draftpick, den haben sie nur an die Bears abgegeben, der letzten Draft, wie gesagt. Da hatte man die Wahl zwischen CJ Stroud, Anthony Richardson. Gut, das ist jetzt natürlich eine müßige Diskussion, denn umgekehrt, wie ich immer sage, MVP in diesem ultimativen Mannschaftssport, umgekehrt ist auch ein Quarterback allein natürlich nicht an so einer Niederlagenserie festzumachen, ist der nicht allein verantwortlich. Der braucht entsprechende Unterstützung. Es ist ja, wie es ist. Schauen wir mal. Ne? Noch etwas, was uns, ja, ich sag mal uns, also zumindest mich, ich belächle das ja immer, der ein oder andere kriegt dabei hektische Flecken, aber wir beschäftigen uns als NFL-Fans damit schon etwas länger und es sorgt auch immer wieder für Diskussionen. 2023 war das Jahr, als Taylor Swift die NFL ja in ihren Bann zog, sag ich mal. Denn die NFL ist auf dem besten Weg, ihr bestes Fernsehergebnis seit 8 Jahren zu erzielen. Die Zuschauerzahlen stiegen im Vergleich zu 2022 um 7% auf durchschnittlich 17,5 Millionen Zuschauer in der Woche. Jetzt ist die Frage, hat der Popstar dabei eine Rolle gespielt? Schwer zu sagen, wie viele Swifties sich aufgrund der Romanze dieser Sängerin mit Super Bowl Champion Travis Kelce überhaupt erst für den Football begeistert haben. Ihr kennt das Swift put Kelce on the map. Also wer war denn Kelce? Das sind Leute, die wussten nicht, die beiden dicken Klunker da an seiner Hand, dass die nicht aus dem Kaugummiautomaten sind. Und das sind jetzt völlig neue Leute, die sich mit Football beschäftigen. Die möchten Taylor Swift mit Mama Kelce in der Luxussuite sehen. Da wird sich aufgeregt, was die anhat, wie die sich verhält. Und tja, laut einer nationalen Umfrage in den USA glauben 70% der Befragten, dass Swift einen positiven Einfluss auf die Liga hat. Es ist ja, wie es ist, ne? Und da wir gerade bei Popstars sind. Deion Sanders. Seit Dezember 22, als er seinen fast 30 Millionen schweren Vertrag als Hauptübungsleiter bei den Colorado Buffaloes in Boulder, Colorado unterschrieben hat, ja, seitdem ist Buffalo's Football in aller Munde und auch in den Medien präsent. Und auch ich habe mich mit der Geschichte beschäftigt. Also einmal mit ihm als Coach und dann habe ich ja nochmal 3 Folgen über seine Zeit in Colorado gemacht. Coach Prime löste fast sofort eine Kontroverse aus, als er viele der von ihm übernommenen Spieler mitteilte, dass sie durch Transfers ersetzt werden würden. Da ist die Tür. Alles war vergessen, als das Colorado Athletic Department rekordverdächtige Geldspenden erhielt und ihr Spring Game, was ja am Ende des Tages ehrlich gesagt nichts anderes als ein overhyped Trainingsspiel ist, sogar von ESPN live übertragen wurde. Dann fing die auch noch mit 3 Siegen und keine Niederlage an. Also prominente alle ab nach Boulder, Colorado. Das war das Hollywood des College Football. Die Pre-Game-Shows von Fox und ESPN, die waren teilweise zur selben Zeit da. Wie gesagt, ich habe das hier im Waschsalon ausführlich behandelt. Getreu dem Motto, it's not how you start, it's how you finish, wurden die Jungs dann aber doch relativ schnell von der Realität eingeholt. Man schloss die Saison mit 4 Siegen und 8 Niederlagen ab. Aber keine Sorge, das wird eine Fortsetzung geben, denn die Starspieler Shedeur Sanders auf Quarterback und Wide Receiver Schrägstrich Cornerback Travis Hunter, die werden für die Saison 2024 nach Boulder zurückkehren. Und auch die Transferklasse wird sicherlich wieder weiter vorne mit dabei bleiben. Nochmal etwas zum Thema TV im Sport. Da hat sich ja dieses Jahr auch einiges getan. Die lang erwartete oder vielleicht auch befürchtete Invasion des Live-Sports durch Streaming-Anbieter wurde in diesem Jahr Realität. Amazon Prime strahlte seine zweite exklusive Saison von Thursday Night Football aus. Also anders als bei uns, wo du dann vielleicht noch über den Game Pass die Möglichkeit hast, in den USA am Donnerstagabend bleibt der NFL-Bildschirm dunkel, wenn man nicht Amazon Prime-Kunde ist. Und selbst in Sportsbars ist das nicht automatisch gegeben, dass du da das Spiel sehen kannst, denn für die gilt das mehr oder weniger selber. Dasselbe, so rum. Google mit YouTube TV, die übernahmen das NFL Sunday Ticket, also ich sag mal vergleichbar mit unserem Game Pass. Apple, die fingen an, Major League Soccer, Miami, Messi zu übertragen. 10-Jahres-Vertrag, 2,5 Millionen Dollar. Selbst Netflix experimentierte mit Showturnieren wie The Netflix Club. Aber die konzentrieren sich vorerst auf Dokumentarfilme. Da Prime in dieser Saison mit 12,1 Millionen Zuschauern pro Spiel für Thursday Night Football fast schon eine Zuschauerzahl wie die eben erwähnten 17,5 am Sonntag erreicht, tja, die Zeichen für die, ich sag mal, alten Medienunternehmen, die sind klar erkennbar. Deswegen gibt es ja auch schon vereinzelt Spiele, so wie dieses Jahr am Black Friday exklusiv auf Peacock, der Streaming-Plattform von NBC. 2023 war in dem Zusammenhang aber auch das Jahr der personellen Veränderungen im TV-Sport. Das fing an in der ersten Jahreshälfte. Und da rückte Bristol in Connecticut in den Fokus. Dort befindet sich die Zentrale von ESPN. Und da machte die Sorge um reichlich Entlassungen die Runde. Und so kam es dann auch. Also auch das hatte ich ja in einer vorherigen Folge erzählt. Jeff Van Gundy, Susie Colbert, Max Kellerman, die erreichten dann am 30. Juni dieses Jahres nicht nur ihren Höhepunkt, sondern auch das Ende ihrer Arbeitszeit. Der Vorstandsvorsitzende von Disney, Bob Iger, erklärte im August, dass er Minderheitsinvestoren für ESPN suche. Und da ging natürlich dann komplett die Alarmglocken an. Hat ESPN Geldprobleme? Ist der Sender, ist das Unternehmen plötzlich verwundbar? Aber in der zweiten Jahreshälfte kämpfte ESPN sich dann zurück. Die Einschaltquoten von Monday Night Football stiegen bis Woche 15 um 23% auf durchschnittlich 16 Millionen Zuschauer. Und ESPN, die konzentrieren sich jetzt in ihren, ich sag mal, TV-Gesichtern auf große Namen. Stephen A. Smith, den Unterhemdträger Pat McAfee. Übrigens, danke für die Korrektur. Ich hatte ja behauptet, der sei Kicker in der NFL gewesen. Nee, der war sogar nur Panther. Aber egal. Oder hier der Mann mit dem gleichen Haarschnitt wie ich beim Sportcenter, Scott von Pelt. ESPN hat die Zeichen der Zeit, Stichwort Streaming, auch erkannt. Die entwickelten sich zur Marke mit den meisten Followern auf TikTok mit 44 Millionen und erschlossen auch einen ganz neuen Geschäftsbereich, ESPN Bet, Wetten. Im Oktober veröffentlichte Disney, der Mutterkonzern, Daten, aus denen hervorging, dass ESPN im Geschäftsjahr 2022 mehr Gewinn erwirtschaftete, nämlich 2,9 Milliarden Dollar, als das gesamte Unternehmensgeschäft des übrigens House of Mickey Mouse, also der Disney-Konzern. Also, wie schlecht das Jahr auch anfangs ausgesehen haben mag, die vier Buchstaben, die vier mächtigsten Buchstaben der Sportmedien, mit denen ist weiterhin zu rechnen. Ich erwähnte das gerade, ESPN. Das ist ein Thema, da möchte ich noch mal 2 bis 10 Worte drüber verlassen, verlieren, so. Denn legale Sportwetten erreichten in diesem Jahr in den USA oder insgesamt eine noch nie dagewesene Größe und auch Bekanntheit. Auf dem Weg dahin forderte sie einige Opfer in Form von lokalen, regionalen Wettanbietern. Also auch diese Wettbewerbslandschaft verändert sich immer mehr und es geht immer mehr um die großen Namen. Also das, was wir eben schon hörten, auch bei College Football, ganz ähnlich hier bei der Wettgeschichte. Denn die Indikatoren des Sportwettgeschäftes deuten auf einen expandierenden und, ich sag mal, robusten Markt hin. Das ist genau das, wovon diejenigen, die dafür geklagt haben, geträumt haben, als der oberste Gerichtshof der USA 2018 entschied, dass die Bundesstaaten ihre eigenen Gesetze in diesem Bereich erlassen dürfen. Die American Gaming Association geht davon aus, dass das Gesamtvolumen der Sportwetten in diesem Jahr 100 Milliarden Dollar übersteigen wird. Für den Zeitraum Januar bis September wurden bereits 78,7 Milliarden verzeichnet. Im November stellte der Bundesstaat New York mit insgesamt 2,1 Milliarden einen Rekord für den monatlichen Umsatz in einem amerikanischen Bundesstaat auf. Auch auf Unternehmensebene sind Anzeichen für ein kometenhaftes Wachstum leicht zu finden. DraftKings wird dieses Jahr mit einem um mehr als 220% gestiegenen Aktienwert beenden, während FanDuel, der amerikanische Marktführer Sportwetten, seinen eigenen Börsengang in den USA vorbereitet. It's all about the money. Und am dramatischsten ist das, wie eben schon erwähnt, die größte Marke in der Sportmedienbranche, ESPN. Ja, die haben einen 2-Millionen-Dollar-Deal mit Penn Entertainment in diesem Bereich geschlossen und sind dann mit ESPN in diesen Markt eingestiegen. Auch da galt wieder, man wollte neue regionale geografische Märkte erschließen und ist jetzt in Pennsylvania und Massachusetts dabei, weitere staatliche Wettumsätze verzeichnen zu können. Diese Strategie, diese Kooperation zwischen Disney und Penn für ESPN Bet, das zeigt, dass Sportmedien und Sportwetten, dass die immer mehr ineinander greifen. Das hat man schon hier drüben relativ unbekannt bei The Score gesehen, die mit Penn in Kanada sowas Ähnliches machen. Das heißt, du liest einen Artikel bei ESPN und da ist dann ein Link und du kannst aus dem Artikel heraus sofort deine Wette platzieren. Unter anderem dank der Einführung von ESPN Bet hat sich der Umsatz von Penn im kanadischen Bundesstaat Keystone von 32,3 Millionen Dollar im Oktober auf 66,8 Millionen im November mehr als verdoppelt. Eine ähnliche Dynamik zeichnet sich in anderen Top-Märkten ab, in denen ESPN Bet aktiv ist. Man versucht natürlich einen viel breiteren Kundenkreis als nur Wettbegeisterte anzusprechen. Man versucht jetzt, ich sagte das eben, die Verlinkung von Artikeln mit der Möglichkeit zu wetten. Man will jetzt die Sportfans als solche erreichen, nicht nur die Sportwettenden. ESPN und Penn haben dabei durchaus ehrgeizige Ziele. Bis 2027 will man einen Marktanteil von 20% erreichen. Und damit würden sie dann in die Sphären der bisherigen Marktführer FanDuel und DraftKings eindringen, die derzeit mehr als 70% des gesamten Wettmarktes kontrollieren. Und wenn man dann noch BetMGM und Caesars mit einbezieht, dann liegt der gemeinsame Marktanteil dieser Gruppe bei fast 90%. Ich sagte das eben, kannibalisieren. Infolgedessen haben sich mehrere kleine Unternehmen ganz aus dem Sportwettengeschäft zurückgezogen. Die haben oder ihre Präsenz verringert oder wurden von anderen aufgekauft. Also zum Beispiel Foxbet. Die haben im August ihre Tore geschlossen. Ein Name, der sogar mir etwas sagt, und das liegt jetzt nicht daran, dass sie in Malta ansässig sind, Unibet. Die haben im November den nordamerikanischen Markt verlassen. Winbet, Win mit Y und 2 N. Die konzentrieren sich inzwischen nur noch auf einige wenige für sie Schlüsselstaaten. Maximbet, Fubo Sportsbook, Churchill Downs, die haben sich alle bereits 2022 zurückgezogen. Aber, und jetzt kommt ein Name, den ihr aus dem Waschsalon kennt, Fanatics. Der Sportartikel, der Sport-Merchandise-Riese, der hat seine Ambitionen im Bereich der Sportwetten durch den Abschluss eines 225 Millionen Dollar-Deals zur Übernahme des US-Geschäfts von PointsBet im vergangenen Sommer erheblich vorangetrieben. Denn ihr wisst, wo die reinkommen. Die wollen nicht mitspielen, die wollen vorne mitspielen. Und ich sag mal, dazu trägt natürlich auch bei, dass einige Bundesstaaten noch dabei sind, ihre entsprechenden Gesetze zu ändern. Also zum Beispiel North Carolina, die haben erst im vergangenen Juni den Startschuss für den Wettmarkt gegeben. Zumindest intern. Also offiziell gibt es noch kein Startdatum für die Wetten. Und Vermont will jetzt morgen sozusagen im Januar mit Sportwetten beginnen. Kalifornien und Texas, die beiden bevölkerungsreichsten Staaten in den USA und damit die Big Whales in der Branche, bei denen ist Sportwetten bisher noch gar nicht legal. Also wenn die dazukommen, dann wird da nochmal wieder eine ganz andere Musik gespielt. Insbesondere der Bundesstaat Texas, der wird sich frühestens 2025, wenn die nächste Legislative zusammentritt, offiziell mit dem Thema befassen. Gut, der jüngste Deal von Mark Cuban, der seine Mehrheitsbeteiligung an dem Basketballclub Dallas Mavericks verkauft hat, das liegt auch daran möglicherweise, dass der ein großes Casino und ein Arena-Komplex in Dallas bauen will. Diese explosionsartige Zunahme von Sportwetten in den USA ging einher mit Anstieg der Verstöße von Spielern und Trainern gegen diese Liga- und Teamregeln. Wir haben das ja in der NFL gesehen und auch in der NHL. Die sperrten die Stürmer der Ottawa Senators oder den Stürmer der Ottawa Senators, Shane Pinto, wegen Aktivitäten im Zusammenhang mit Sportwetten gleich für eine halbe Saison. Und die NFL änderte im September ihre Regeln, nachdem in diesem Jahr bereits 10 Spieler wegen Glücksspielverstößen gesperrt worden waren. Und tja, man versucht natürlich die Integrität der Liga zu schützen. Nicht, dass es nachher heißt, naja, also ich lehne mich mal aus dem Fenster. Dallas, Detroit letzte Nacht. Nicht, dass da aufgrund von Wetten von Spielern auf die eigenen Spiele auf einmal irgendwas ein Geschmäckle bekommt. Im College-Sport ging der Bundesstaat Iowa hart gegen die Football- und Baseballprogramme von Iowa und Iowa State vor und erreichte schließlich, dass sich 5 Sportler wegen Glücksspiels mit Minderjährigen schuldig bekannten. Aber nicht nur die Spieler hatten in diesem Bereich Probleme. Alabama entließ im Mai den Baseballtrainer Brad Bohannon wegen verdächtiger Wettaktivitäten in einem Skandal, der auch zum Rücktritt des Baseballtrainers von Cincinnati führte. Das Thema ist für die NCAA so wichtig geworden, dass der neue Präsident Charlie Baker kurz nach Amtsantritt im Oktober gleich eine Lobbying-Aktion gestartet hat, um staatliche Gesetze zu aktualisieren und Studenten vor Belästigung und Nötigung durch Sportwetten zu schützen. Ich habe das ja auch mal in einer Folge in diesem Jahr angesprochen. Diese politischen Bemühungen haben der Öffentlichkeit nicht annähernd so viel Aufmerksamkeit erregt wie die Manöver der Organisation und zusammen mit den NIL-Regeln. Da der US-Sportwettenmarkt jedoch fast 100-mal so groß ist wie das NIL-Geschäft, auch dazu komme ich in meiner NIL-Folge, könnte die Arbeit der NCAA hier zu einem weitaus bedeutenden Unterfangen werden. Das nimmt die breite Öffentlichkeit meiner Meinung nach gar nicht so wahr. Das ist aber nur eine von mehreren, ich sag mal, Nebenhandlungen im Zusammenhang mit Sportwetten. Und das wird 2024 noch für reichlich Gesprächsstoff sorgen. So, nun nochmal ein etwas persönlicherer Rückblick. 2023 war auch für den Waschsalon ein Jahr voller Veränderungen. Die Kooperation am Mikro bei Live-Auftritten mit der Pille, Team-Specials und so weiter, das hat mir natürlich reichlich neue Hörer beschert. Im Vergleich laut, ihr kennt ja eure persönlichen Statistiken von Spotify, demnach 63% neue Hörer gegenüber dem Vorjahr. Ein Zuwachs von 422%. Ich habe ohne diese heutige Folge in diesem Jahr 63, 65 Stunden, 34 Minuten und 55 Sekunden ins Mikro gesabbelt. Also insgesamt 3.934 Minuten. Die Folgen 109 bis 162 haben über 76.000 Abrufe. Und insgesamt schließe ich das Jahr 3 auch wieder mit dem Frosch im Hals, aber das wollte ich nicht sagen. Das Jahr 3 im Waschsalon mit insgesamt über 140.000 Abrufen ab. Also, ihr kennt meinen Spruch, für die Nische in der Nische ganz ordentlich, aber natürlich gemessen an den ganz Großen nicht der Rede wert. Es ist ja, wie es ist. Diejenigen, die mich regelmäßig hören, die sind aber auch ganz besonders. Das erfahre ich ja immer wieder. Für meine diesjährige Reise nach Missouri hat mir so mancher etwas in die Reisekasse geworfen. Und auch wenn das eigentlich immer mit dem Hinweis bei PayPal für ein kühles Bier verbunden war, habe ich das Geld doch, ich sag mal, im Sinne des Waschsalons versucht zu investieren. Also neues Mikro, das ich zurzeit jetzt gerade wieder nutze. DeepL-Abo zur schnelleren Übersetzung bei der Recherche. Bei meinen recht zahlreichen Reisen, Missouri, Berlin, Berlin gleich zweimal mit der Hamburger Jugendauswahl, dann die Geschichte bei den Carolina Panthers, nach Essen zum German Bowl, nach Frankfurt zum NFL-Spiel, selbst in Missouri, da habe ich doch einige von euch treffen dürfen in diesem Jahr. Wiebke und Bernhard, die haben mich in Missouri besucht. Beim German Bowl habe ich einige von euch getroffen. Ich durfte mit Marc und Katrin ein Bier trinken. Die haben mir sogar Bier nach Hause geschickt. Vielen Dank. Auch in Frankfurt beim Spiel der Chiefs gab es ja spontane Treffen, nicht geplant. Da fällt mir als erstes Coach El Barto aus Bremen ein. Gruß nach Bremen. Und Diggi, auf dein Eagles-Jersey bin ich immer noch maßlos neidisch. 2024 geht es natürlich weiter. Da gibt es dann möglicherweise nicht nur was auf die Ohren, ich springe euch vielleicht auch ins Auge. Ich bin zurzeit im Gespräch mit einer Football-Fachzeitschrift, für die ich im kommenden Jahr vielleicht etwas zum Thema College-Football schreiben werde. Die Reisetagebücher, insbesondere aus Missouri, haben sich bei euch auch besonderer Beliebtheit erfreut und da ist die Zukunft 2024, ich sag mal, noch ungewiss. Sprich, ich weiß noch nicht, ob oder wie überhaupt es für mich mit Missouri weitergeht. Meine körperlichen Einschränkungen werden nicht weniger. Das hat mir gerade diese Woche die Fahrt nach Stuttgart wieder gezeigt. 1400 Kilometer in 2 Tagen. Und meine Halswirbelsäule fragt: Sag mal, hast du eigentlich noch alle Latten am Zaun? Kopfschmerzen, super Deluxe. Die linke Körperhälfte hat auch gesagt, ja, heb mal die Sache mit rechts an, mit links, ich melde mich mal ab aus dem Funkkreis. Aber nochmal zurück zu Missouri. Die sind da drüben personell sehr gut ausgestattet. 3 Vollzeitkräfte, 18 Student Manager allein im Football. Da gibt es für mich immer weniger zu tun. Als ich da angefangen habe, da waren wir 6 und ich war der 7. Mann. Ja, und diese personelle, ich nenne es mal Überausstattung, hat ja dieses Jahr auch dafür gesorgt, dass ich nicht mit zu den Auswärtsspielen konnte. Und menschlich war das auch nicht immer alles happy-go-lucky. Also, mal abwarten, aber es gibt ja auch andere Reisemöglichkeiten. Beispielsweise, wenn sich das, was Carsten und ich gerade vor 2 Wochen gemeinsam angeschoben haben, wenn sich das wie geplant entwickelt, dann gibt es auch 2024 wieder Reisetagebücher aus den USA. Mit einem Unterschied. Ihr könnt gegebenenfalls dabei sein. Nicht nur als Hörer, sondern, ich sag mal, direkt bei der Aufnahme. Stay tuned für weitere Details. So, jetzt bin ich kurz vorm Ende, denn gleich geht auch die NFL im Fernsehen los. Ihr werdet euch jetzt möglicherweise fragen, warum hat er jetzt NFL und College Football Saison nahezu völlig ignoriert, mal von dem alten Krötenschlecker oder Prime abgesehen. Das hat natürlich seinen Grund. Beide Seasons werde ich in einem eigenen Rückblick behandeln. Da habe ich reichlich Gesprächsstoff. Und somit bleibt mir eigentlich nur, vielen Dank für eure Geduld und eure Geduld mit mir und mit meinem kleinen Waschsalon. Und vielen, vielen Dank für eure zahlreichen Nachrichten, Erwähnungen, Spenden, Geschenke. Passend dazu, Geschenke, ich bin ja monothematisch unterwegs, was das anbelangt, Stichwort Bier. In dem Zusammenhang bin ich euch ja immer noch mal ein Bier-Special schuldig. Kommt, versprochen. Ich würde mich freuen, euch auch 2024, fängt in 5 Stunden an, wieder mit dem Waschsalon begleiten zu dürfen. Und in diesem Sinne, wenn euer Telefon nicht klingelt, bin ich das. Fertig.